Bei dem Jewgeni Wassiljkewitsch geht es um Folgendes. Das ist ein junger Mann, 30 Jahre alt, der seit 2008 Organisator bei dieser Frauenaktionsgruppe Femen war in Odessa. Und er war für den Maidan, also er hat diese Protestbewegung in der Ukraine 2013, 2014 unterstützt, hat sich dann aber nach dem Sieg der Revolution in der Ukraine davon abgewandt, also und hat angefangen als Journalist zu arbeiten. Und dann passierten merkwürdige Dinge. Also er hat zum Beispiel so eine Recherche gemacht zu illegalen Drogenkauf über eine Apotheke. Und da wurde er von einem Kommando des ukrainischen Geheimdienstes vor der Apotheke überwältigt, festgenommen. Dann wurde in seiner Wohnung fanden die eine Granate. Jewgeni meint, dass die hätten die da platziert. Und dann wurde es eben ziemlich grausam. Also dann kam er zum Verhör. Und dieses Verhör fand dann im Keller des Geheimdienstes der Stadt Nikolaev in der Südukraine statt. Und da kam es zu einer Vergewaltigung. Und naja, also ein ziemlich grausames Schicksal, was da passierte. Also Jewgeni hat mir zahlreiche Unterlagen geschickt, gerichtsmedizinische Untersuchungen aus der Ukraine von einer niederländischen Ambulanz, die feststellen Folterspuren und Verletzung von einer Vergewaltigung. Und aber die niederländische Behörde will diese Vorwürfe nicht anerkennen, sagt, die glaubt diesen Unterlagen nicht. Ja, das ist eine schwierige Situation, weil wenn Jewgeni zurück in die Ukraine muss, dann ist er sich dort seines Lebens nicht mehr sicher, weil es kommt noch eine weitere Sache dazu, dass um sein Leben zu schützen, hat er nach dieser Vergewaltigung, dieser Folter im Keller, hat er sich bereit erklärt, für den ukrainischen Geheimdienst zu arbeiten, den SBU. Und hat er sogar, nach seiner Erzählung, war er sogar Pressesprecher des Nationalen Korpus, also einer rechtsgerichteten Organisation, die eng mit dem Geheimdienst auch zusammenarbeitet und hat da wahnsinnig viele Namen und Fälle von, also wie er schildert, illegalen Mordplänen gegen Oppositionelle in der Ukraine mitgekriegt und hat das alles in seinem Kopf gespeichert, hat das teilweise veröffentlicht. Und also wenn er jetzt in die Ukraine käme, dann gibt es viele Menschen, die sich dann wahrscheinlich an ihm rächen würden. Und dafür hat er natürlich wahnsinnige Angst. Und deswegen hat er recht viel auch veröffentlicht zu dem Fall. Also hat einen kleinen Film sogar gemacht, der schon vor 3 Jahren im Internet war. Also er ist, wie gesagt, seit 3,5 Jahren schon in den Niederlanden und hat sich da eben bisher nicht diesen Status des politischen Flüchtlings erkämpfen können.
Wie ist der Kontakt denn zustande gekommen? War der davor schon da? Ich meine, Femen ist eine relativ bekannte Organisation mittlerweile. Wenn er da im Organisationsstab war, dann war doch wahrscheinlich eher Kontakt davor auch schon da zu westlichen Journalisten.
Vermutlich ja. Ich arbeite von Moskau aus, war früher auch viel in der Ukraine, also ich kenne mich da gut aus. Aber ich habe zu Femen habe ich selber noch nie was geschrieben, war aber informiert, dass es die gibt und was die machen. Aber zu ihm, Jewgeni, hatte ich keinen Kontakt. Ich habe das einfach nur jetzt in den letzten Wochen, bin ich auf den Fall gestoßen und habe gesagt, da muss ich unbedingt was drüber schreiben, weil das ist sehr merkwürdig, dass so ein Fall auch in Deutschland eigentlich überhaupt nicht bekannt ist. Und naja, nun kommt dazu, dass dieses Gericht jetzt entscheidet endgültig. Und von daher dachte ich, dass eine Veröffentlichung, eine Information über dieses Thema einfach unheimlich wichtig ist.
Sie haben jetzt ein paar Begriffe genannt, wie zum Beispiel diesen Geheimdienst SBU. Was hat es damit auf sich? Ist der direkt der Regierung unterstellt? Ist es sowas wie, was man in den Russland manchmal den Staat im Staat nennt? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, der Geheimdienst SBU, den gab es schon vor der Orangenrevolution. Das ist der offizielle Nachfolger des KGB in der Ukraine. Also bis 1991 war das der KGB und dann wurde das eben der SBU. Natürlich sind die politischen, Richtungskämpfe in der Ukraine, die spiegeln sich auch im SBU wieder. Also nach dem Sieg der Maidan-Revolution gab es also zahlreiche Säuberungskampagnen, wo man also Leute, denen man enge Verbindung mit Russland meinte nachweisen zu können, die hat man dort gekündigt und festgenommen oder ausgewiesen oder wie auch immer. Und jetzt ist dieser Dienst also eine wichtige Bastion, sag ich mal, der ukrainischen Macht. Und seine Hauptaufgabe ist eben gerade diese Auseinandersetzung mit Russland, also Spione zu finden und Leute auch, die irgendwie zu viel, mal sagen, Verständnis für Russland haben oder die irgendwie vielleicht mit Separatisten in der Ostukraine Kontakt haben oder mit denen sogar Interviews führen. Naja, also dass es dazu kommt, dass dieses rechte Spektrum, also dieses rechtsradikale Spektrum in der Ukraine, wird von oppositionellen Journalisten berichtet, wie Ruslan Kozaba und anderen, dass sie eben sozusagen unter dem Dach des Geheimdienstes ihre Aktionen machen. Also die werden nie für ihre Angriffe auf Journalisten belangt. Es gibt keinen einzigen Fall wo also tätliche Angriffe auf Oppositionelle und Andersdenkende und Journalisten in der Ukraine, die von diesen rechtsradikalen Gruppen, nationalistischen Gruppen ausgingen, vom Gericht irgendwie verfolgt wurden oder wo der Geheimdienst da durchgegriffen hat. Sondern es ist einfach, leider ist es praktisch so eine Vermischung von Kampf, also sag ich mal, militanten Rechten und dem Geheimdienst. Und das alles wird, mal sagen, nach meinem Eindruck, innerhalb dieser Strukturen wird es eben gerechtfertigt, dass man eben sich gegen die russische Aggression müsste man sich eben mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Und wenn man da die Gesetze übertritt, die es ja auch in der Ukraine gibt, dann, ja, dann kann man eben nicht so genau hingucken. Und ich meine, auch diese Vergewaltigung und Folterung von diesem Jewgeni ist im Prinzip auch, ordnet sich auch in diese erlaubte Überschreitung der Gesetze also ein. Also das, man muss sich erinnern, dass 2014, 2015 spitzte sich das ja zu, also dass der Krieg in der Ostukraine begann. Russland hat sich mit der, also die Krim wurde wieder russisch. Und da hat eben praktisch die ukrainische Regierung offenbar dem Geheimdienst gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir drücken beide Augen zu. Und deswegen wurde zum Beispiel auch diese Vergewaltigung in diesem Keller von Jewgeni, da gab es vor der Militärstaatsanwaltschaft der örtlichen, gab es ein Verfahren. Das wurde aber dann eingestellt und da gibt es aber ein Dokument drüber. Ich meine, es gab auch 2016 gab es Bericht von Amnesty International und Human Rights Watch, die haben sich diesem Thema gewidmet, insbesondere sogenannten Geheimgefängnissen, die man dann in der Ukraine festgestellt hat und wo die ukrainische Regierung denn nach diesen Berichten dieser beiden bekannten Menschenrechtsorganisationen eingestehen musste, dass es die gibt. Und eine wurde sogar dann mit Journalisten zusammen besucht in der Nähe von Charkow. Hat der Chef des SBU, Grizak, der hat dann mit Journalisten dieses Gebäude besucht, was allerdings dann nicht mehr belegt war und frisch renoviert war. Also man hatte da keine Folterspuren mehr gefunden. Man kann sagen, dass auch in den USA gibt es auch mehr Medienberichte über diese rechtsextremen Aktivitäten. Menschenrechtsorganisationen sind da sehr, ja, mal sagen, in den letzten Jahren doch aktiv gewesen. Wobei man sagen muss, die haben natürlich auch geguckt, was ist in der Ostukraine. Da wurden auch Menschenrechtsverletzungen festgestellt, also in dem Gebiet, was die Separatisten kontrollieren. Aber leider muss ich sagen, dass die deutschen Medien eben praktisch dieses Thema nicht anfassen. Also wenn sie es anfassen, dann nur, wenn man gleichzeitig sagen kann, in dem Gebiet der Separatisten gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. Aber allein in der großen Ukraine ist ja ich glaube, das größte Land Europas, also Westeuropas, da wird das Thema praktisch ja, totgeschwiegen. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Ich meine, dazu kommt, dass jetzt vor wenigen Wochen wurden drei oppositionelle Fernsehsender von Präsident Zelensky abgeschaltet. Also das Klima spitzt sich dort zu und die Oppositionellen sagen, das läge daran, dass die Meinungsumfragen für die Partei von Zelensky sehr schlecht sind. Liegt irgendwie bei Platz 3 und angeblich ist die Oppositionsplattform eine russlandfreundliche Oppositionspartei, die läge bei irgendwie 22% auf dem ersten Platz. Also wie auch immer diese Meinungsumfragen, man die bewertet, aber das innenpolitische Klima ist äußerst angespannt und dazu kommt, dass eben soziale Probleme auch zunehmen, die Wohnungsbetriebskosten steigen und die Erwartung der Ukrainer, dass das Leben leichter wird, hat sich eben nicht erfüllt. Also die soziale Situation ist ziemlich katastrophal. Es gibt wenig Arbeit und vor allem gut bezahlte Arbeit. Und das alles zusammen führt wohl dazu, dass eben die staatlichen Organe, also offenbar die Kritik und Opposition einfach mundtot machen wollen.
Insgesamt habe ich das Gefühl, in diesem Diskurs ist so dieses alte Blockdenken, Freund, Feind. Es gibt nicht mehr Kritik in der Sache, sondern nur noch Kritik am Gegner und Kritik an den eigenen Verbündeten oder denjenigen, die man unterstützen will oder den gleichen Feind haben, so formuliert, wird einfach totgeschwiegen, damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss mit der Ambivalenz. Das ist so dieses Blockdenken.
Kann man sagen. Also ich meine, das ist natürlich von Deutschland aus zu verstehen, ist es sehr schwer, weil man muss einfach sagen, dass in der Ukraine in den letzten 6 Jahren ist auch viel Blut geflossen. Es gibt sozusagen immer noch einen Krieg in der Ostukraine, auf kleiner Flamme zwar, aber es sind einfach Zehntausende Ukrainer haben gekämpft zur Rückeroberung der Ostukraine, Donetsk und Lugansk, sind viele Menschen gestorben. Hat sich eine neue politische Kultur entwickelt, also die man vorher gar nicht kannte. Also das ist praktisch, dass Menschen Freunde haben, Verwandte haben, die gekämpft haben, die Kriegsgefangene waren, die auch vielleicht gar nicht in den Krieg wollten und irgendwie dazu gezwungen wurden, die sich verdrückt haben. Also das ist einfach, die gesamte Gesellschaft hat sich einmal umgedreht, kann man sagen. Ne? Und da, das ist dieses Freund-Feind-Denken, dieses Blockdenken ist eben ein typischer Ausdruck von einem Land, wo es praktisch einen militärischen Konflikt gibt und wo praktisch, also nach meiner Meinung, also die Probleme auf eben Russland abgewälzt werden. Also ist alles die ukrainische Regierung sagt, alles an allem ist Russland schuld. Also und die eigene Verantwortung für Verhinderung von, also die eigene Verantwortung, um Konflikte im Land friedlich zu lösen, die wird überhaupt nicht thematisiert oder wird nicht gesehen. Also es führt dazu, dass die Ukraine sich selbst ihre Härte, die sie jetzt zeigt, die Opposition einfach entschuldigt mit dem äußeren Aggressor, wie sie sagen, Russland, und dadurch ist sozusagen eine offene Debatte einfach wird einfach gleich abgeblockt und ich meine, wenn das in Deutschland ein Thema wäre, dann würden die ukrainischen Oppositionellen hätten es leichter, weil sie könnten sagen, ja, da interessieren sich jetzt auch westliche Medien dafür oder westliche Menschenrechtsorganisationen.
Also ist praktisch das Anliegen auch hier in diesem Interview und was können wir tun, ein bisschen genauer auch hinschauen auf die sogenannten Verbündeten oder denjenigen, denen man zur Seite stehen will, gegen den großen Aggressor, den Russland auch nun mal in der Ukraine in gewisser Weise darstellt, da zur Seite zu stehen und zu sagen, nee, wir schauen auch drauf, was ihr falsch macht.
Ja, genau.
Wie ist das denn in Russland? Wie ist denn da die Berichterstattung über die Ukraine? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
In Russland ist die Berichterstattung über die Ukraine ist sehr, sehr viel weniger geworden. Also das war in den Jahren 2013, Maidan-Revolution, dann Krieg, aktive Kriegsphase bis 2015, 16 war das ein großes Thema. Also und es wurde ausführlich berichtet, also jetzt gibt es auch Berichte, wenn zum Beispiel der Leiter der russlandfreundlichen Oppositionsplattform, Viktor Medvedchuk, das ist so ein, sag ich mal, wohlhabender Mann, der eben eine Partei führt und auch Medien besitzt. Und wenn der sich mit Putin trifft, er ist praktisch der Patenonkel von Putins Tochter, da gibt es also verwandtschaftliche Beziehungen. Und das wird dann auch hier berichtet im Fernsehen. Und ich meine, die russischen Medien haben praktisch in der heißen Kriegsphase, war ein starkes Thema, so Russland und Russen und Ukrainer sind irgendwie doch verwandt, sprachlich gibt es Ähnlichkeiten, Kultur, gleiche Religion und auch verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Familien. Das tritt jetzt mehr in den Hintergrund, weil einfach die Russen haben sich daran gewöhnt, dass die Ukraine jetzt praktisch nicht mehr im Einflussbereich Russlands ist. Und das nimmt man so hin. Also ich meine, es gibt ab und zu wieder Anlässe, wenn man darüber berichtet. Also aber es ist nicht mehr so ein großes Thema.
Auch der Krieg wahrscheinlich nicht mehr. Da macht sich da eine Kriegsmüdigkeit bemerkbar?
Also es ist, wie gesagt, verstehen Sie, das ist so ein Scharmützel an der Grenze da, also an der Grenze der sogenannten Volksrepubliken. Da fliegen auch Drohnen, werden also die Ukrainer setzen auch kleine Drohnen ein, die werden dann abgeschossen. Und es gibt auch Beschießungen, also dass dann Dörfer in diesen Volksrepubliken beschossen werden. Aber es gibt eben nicht mehr, jetzt zumindest zur Zeit gibt es jetzt nicht keine irgendwelche Panzerschlachten oder sowas gibt es nicht, ne? Also was ein großes Thema war jetzt in den russischen Medien, war das neue ukrainische Sprachgesetz, was am 16. Januar in Kraft getreten ist, wonach in Gaststätten und in Geschäften nur noch Ukrainisch gesprochen werden soll. Und das hat in den russischen Medien war noch mal ein Thema sozusagen.
Okay. Gut, ich würde ja gerne noch irgendwie stundenlang weiterreden, was ich erzählen, was ich sagen. Aber vielleicht dann nochmal zum Abschluss, meine Vorgeplänkel jetzt raus. Was wäre jetzt ein guter Weg, um hier die Opposition, aber auch Aktivisten wie Jewgeni Wasilkewitsch zu unterstützen in ihrem Einsatz oder eigentlich nur für ihr Leben?
Ja, das Wichtigste wäre eigentlich, wenn in deutschen Talkshows oder in deutschen Fernsehsendungen auch mal sozusagen aus der Ukraine nicht nur überhaupt Ukrainer zu Wort kommen. Also und zwar beide Seiten. Also das heißt die Leute, die sozusagen für Selenskyj sind, den Präsidenten und die Opposition. Dass man einfach irgendwie mal lebendig im Fernsehen so man solche Personen erlebt. Und natürlich, dass die deutschen Zeitungen müssten eigentlich einfach über die Innenpolitik in der Ukraine berichten. Das findet ja fast nicht mehr statt. Also man weiß nicht, also die Basisinformation, was ist eigentlich in der Ukraine los? Wie läuft das Bruttosozialprodukt? Wie ist die Verschuldung? Wie ist die Arbeitsmarktentwicklung? Welche Fortschritte gibt es in der ökonomischen Entwicklung? Das wird alles nicht mehr berichtet. Oder was zum Beispiel jetzt mit der Privatisierung der Ackerböden? Können jetzt Ausländer über Mittelsmänner ukrainische große Äcker kaufen? Also, dass man darüber berichtet und einfach einen ganz normalen Journalismus betreibt, wo man beide Seiten darstellt und ja, und einfach, das ist also die Basis für jede politische Diskussion. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel Angebote mache für deutsche Medien, dann habe ich das Gefühl, viele, viele, auch sogar kritische Leute haben Angst, dieses Thema Ukraine anzufassen, weil sie sich auch unsicher fühlen, weil in den deutschen Zeitungen nichts darüber steht, überhaupt. Weder pro-Selenskyj noch anti-Selenskyj. Also und das heißt, das gilt übrigens auch für Russland. Also ich habe das Gefühl, dass in Russland auch das normale russische Leben, Wirtschaftstätigkeit und da wird auch viel zu wenig berichtet. Und da müssen eben alle, die ja schreiben können und die sich dazu berufen fühlen oder die Videos machen können, müssen da mal in die Puschen kommen und können sich nicht abschotten und sagen, ja, ich kann kein Russisch, kein Ukrainisch, das ist für mich fremd und das ist ja sowieso nur irgendwie Blockdenken oder man muss eben anfangen, im Kleinen anfangen, man kann ja wo man wohnt in Deutschland, kann man ja mal mit Ukrainern Kontakt aufnehmen, verschiedene Lager und sich einfach mal ihr Schicksal anhören, warum sie in Deutschland sind und vielleicht sind sie auch geflüchtet oder wie auch immer. Einfach mal da ein bisschen recherchieren und die Augen aufmachen.
Das ist aber jetzt ein großer Punkt. Natürlich hat man dieses Schreckgespenst dieser Propaganda, also diesen Spin. Wir haben schon immer mitbekommen, woher kommen beispielsweise Biden-Leaks oder sonstige Sachen. Diese ganze Debatte, russisches Einflussgebiet, weiß niemand richtig, was ist jetzt davon Propaganda. Wir haben kaum noch Journalistinnen und Journalisten da, die aktiv vor Ort sind. Jetzt haben wir das Glück, mit Ihnen sprechen zu können. Aber was ist da ein Leitfaden oder kann noch mehr kaputt gehen, wenn gar nicht mehr drüber geredet wird?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist im Prinzip, wenn man nicht mehr über ein Land berichtet, und diese beiden Länder, also Ukraine, Deutschland, Russland gehören unterschiedlichen Blöcken und Anschlussgebieten an, dann ist das natürlich eine ideale Vorbereitung, also auf einen Krieg. Also man kann dann eben, ist zumindest meine große Befürchtung, dann kann man sagen, ja, also kann man irgendwelche Bilder, die gerade günstig sind für eine militärische Konfrontation, die setzt man dann einfach ein, weil da überhaupt kein Wissen mehr bei den Leuten ist. Was sind das eigentlich für Menschen, die da leben? Wie viel zum Beispiel Ukrainer sprechen im Alltag Russisch? Ich meine, das sind 30% mindestens. Und ich meine, das ist einfach ein Fakt, der wichtig ist zu wissen. Und ich meine, ich sehe das sehr. Ja, es scheint mir eine große Gefahr, dass einfach durch dieses Nichtwissen und die Nichtberichterstattung einfach Leute aus der Elite die Führung übernehmen, die dann ihre Stempel und ihre, sag ich mal, harten Kampfausdrücke dann benutzen, um eben ihre Pläne durchzuziehen. Also das ist die große Gefahr. Und wenn die Leute, die wirklich wissen wollen, was in diesen Ländern passiert und die mit beiden Seiten reden wollen und die nicht nur eine Seite hören wollen, also jetzt zum Beispiel die pro-westliche, sondern auch, ja, lassen Sie doch auch mal die Ukrainer zu Wort kommen, die weiter guten Kontakt mit Russland haben wollen. Das heißt ja nicht, dass sie ihre Ukraine Russland übergeben wollen, sondern das heißt einfach nur, dass sie Wirtschaftsbeziehungen mit Russland haben wollen, kulturelle Beziehungen. Das will aber die Regierung in Kiew nicht. Die wollen praktisch die Ukraine zu Russland hin ab isolieren und das hat katastrophale Auswirkungen. Also der Wirtschaftsmarkt bricht weg für ukrainische Betriebe und anstelle dieser normalen nachbarschaftlichen Beziehungen treten dann eben neue auch Geschichtsbilder, wie zum Beispiel, dass eben diese Rechten in der Ukraine eben seit 7 Jahren ihren Helden Stepan Bandera, also der Führer der ukrainischen Nationalisten, die im Zweiten Weltkrieg mit der deutschen Wehrmacht zusammengearbeitet haben, sich an Judenvernichtung beteiligt haben, das sind jetzt neue offizielle Helden der Ukraine. Also man sagt ja, die haben gegen Stalin gekämpft und gegen Hitler, aber im Prinzip waren es vor allen Dingen Verbündete von Nazi-Deutschland und dass sie an Judenvernichtung beteiligt waren, das ist vielmals nachgewiesen, aber das wird heute eben verdrängt. Sondern also man sucht sich jetzt, die Ukraine sucht sich sozusagen so eine neue nationale Idee. Und diese nationale Idee findet man dann bei den Führern der ukrainischen Nationalisten, die vor allen Dingen in der Westukraine angesiedelt waren und gekämpft haben und die aber ja, die ihre Hochphase hatten in den 20er, 30er und 40er Jahren und deren Tätigkeit aber eben ja, also nichts mit Demokratie zu tun hatte, sondern dass die haben Attentate gemacht gegen polnische Minister, die haben sich dann unter den Nazis an der Judenverfolgung beteiligt und das ist ein kompliziertes Problem und das muss man weiter im Auge behalten. Also, dass da eben auch neue Geschichtsbilder entwickelt werden, die dann, die auch mal sagen, eine Basis bilden können für einen Krieg.
Wie sieht denn die Unterstützung für Jewgeni in der Ukraine aus? Gibt es da noch Kontakte? Gibt es da noch so eine aktive Zivilgesellschaft, die sich dafür einsetzt, dass dieser Fall auch aufgeklärt wird oder beziehungsweise, dass die Fakten, die vorgelegt wurden von ihm, unter anderem eben diese Untersuchung der Militärstaatsanwaltschaft gegen den Geheimdienst, dass die anerkannt werden?
Also das gibt es nicht. Also so eine Zivilgesellschaft, die aktiv tätig ist und weiter am Ball bleibt, gibt es da nicht. Das ist vielleicht bei den Aktivisten im Kopf, dieser Fall Wassilkewitsch, aber da gibt es keine Aktivitäten. Also man muss sich es so vorstellen, dass die ukrainischen Medien sind praktisch sozusagen auf einer, sag ich mal, antirussischen Linie und dieser Fall Wassilkewitsch ist eben passt da einfach nicht rein und natürlich haben die Oppositionellen haben auch Fernsehkanäle gehabt, dann haben sie auch ihre Internetressourcen, die gibt es auch, aber also mir ist es nicht aufgefallen, dass zurzeit da irgendwelche Aktivitäten laufen zum Fall Wassilkewitsch. Ich meine, es gibt da so viele andere auch Probleme noch, also politische und soziale Probleme, dass das offenbar jetzt in den Hintergrund gedrückt ist.